bisschen traditionell aufgewachsen sind, die kennen das schon. Wir machen so eine kleine Übung immer am Ostersonntag. Da sagt der Prediger etwas, einen Satz, und dann sagen wir, also ihr, mit aller Kraft, so laut wie wir können, antworten wir. Und übt das mal ganz kurz, was ich sage, was ihr sagt, und danach rufen wir mit ganzer Kraft. Seid ihr bereit? Amen. Schon mal räuspern, nicht wahr? Amen. Und zwar der Prediger sagt, Christus ist auferstanden. Und dann antwortet ihr mit ganzer Kraft, so laut wie ihr könnt, er ist wahrhaftig auferstanden. Sollen wir das mal zusammen machen? Amen. Also ich fange an. Christus ist auferstanden.
Er ist auferstanden.
Wow. Das war noch so ein bisschen Zeitumstellung, ne? Ihr wünscht, ihr werdet noch im Bett, nicht wahr? Amen. Sollen wir es nochmal lauter machen? Amen. Christus ist auferstanden. Preis dem Herrn. Am Ende des Gottesdienstes immer nochmal. Preis dem Herrn. So, alle meine arabischen Geschwister, Al-Masi, Al-Kam, Al-Haki, Kam, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann habe ich für alle meine hebräischen Geschwister, habe ich Hamashiach, Kam, Kenhu, Kam. Und was haben wir noch? Italienisch. Christo e risotto e veramente risotto. Und eben habe ich Französisch versucht, das ist aber, glaube ich, schief gegangen, Schwester Georgette. Ich versuche es nochmal. Le Christ e ressuscité. In verité ressuscité. Amen. Halleluja. Und dann habe ich sogar auf Persisch, das versuchen wir Persisch, ne? Issa as modigan yakas. Amen. Und Türkisch habe ich auch noch, da muss ich auch noch üben. Issa ölümden kakte. Ich packte so einen Kakte. Und dann natürlich jetzt Russisch und jetzt kommt mein Finnisch. Christus voskres. Amen, preis dem Herrn. Das war ein bisschen leiser, aber preis dem Herrn. Ihr Lieben, der Herr ist auferstanden und wir haben so eine kleine Mini-Predigtreihe, denn wir haben Passionswochenende. Wir haben begonnen am Karfreitag und zwar mit der Frage eines sehr bekanntesten Politiker in der damaligen Zeit. Er war an der höchsten Hochschule überhaupt im Römischen Reich. Er war einer der mächtigsten Männer in der Levante-Küste oder in Israel, sein Name war Pilatus. Und das ist übrigens der Titel unserer Predigt, Ecce Homo, seht dieser Mensch. Und er war der Gebildetste in der damaligen Zeit und er hatte alle Macht und doch wusste er nicht, wer Jesus Christus ist. Und ich lade euch ein und ich glaube, Jesus lädt euch ein, dass wir Jesus besser kennenlernen. An diesem Wochenende, an diesem wunderschönen Passionswochenende, wo wir seine Liebe feiern, am Karfreitag, das Kreuz ist ja eine Demütigung für unseren deutschen Verstand, für unser deutsches Leistungsdenken. Und Paulus sagt, ich rühme mich allein des Kreuzes. So sehr hat Jesus dich geliebt, so wertvoll bist du, dass er sein Blut für dich gab. Amen. Sag doch mal zu deinem Sitznachbarn, du bist wertvoll für Gott. Amen. Preis dem Herrn. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Amen. Das ist wunderbar. Die Botschaft des Kreuzes. Und heute wollen wir am Ostersonntag, am ersten Tag der Woche, ist er wahrhaftig auferstanden. Und wir wollen Gottes Wort lesen aus dem Matthäus 27, Vers 54. Das Zitat eines Henkers, eines Profi. Killers, und zwar eines römischen, und wir lesen wortwörtlich, als der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten und das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wow, hier ist jemand, der Profi-Killer war, nicht wahr, wenn du zu ihm in die Therapie gingst, ne? Wenn du von ihm umgebracht worden bist, dann warst du auch wirklich tot. Ne? Dann warst du tot. Ne? Da konntest du davon ausgehen, er hat tagtäglich, Tag und Nacht, hat er nichts anderes gemacht, als Menschen umzubringen. Und er ist als Profi zu der Überzeugung gekommen, dies war kein normaler Tod. Dies war ein außergewöhnlicher Tod. In Lukas 23, 46, da lesen wir diese bekannten Worte von Jesus Christus, sagt er: In deine Hände, Gott, befehle ich meinen Geist. Und danach sagte der Hauptmann: Wahrlich, dies war ein gerechter Mann. Und dieser Hauptmann, er hatte schon Tausende von Menschen professionell über die Klinge springen lassen, professionell umgebracht. Aber hier war ein Mann, der seinem Herzen befahl, aufzuhören zu schlagen. Und er starb nicht aufgrund seiner Einwirkung, sondern hier war jemand, der Macht hatte über Leben und Tod. Denn in Johannes 10, Vers 17 sagt Jesus: Niemand kann mein Leben von mir nehmen. Ich gebe es freiwillig und freiwillig nehme ich es wieder auf. Das hatte er noch nie gesehen. Und so kam hier ein römischer Hauptmann zur Überzeugung: Ich verstehe das erste Mal, wie Jesus Christus wirklich ist. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Gott aller Götter. Amen. Er kann sogar befehlen und das Herz hört aufzuschlagen. Er gab sein Leben hin für uns. Nicht weil es ein Unfall war, nicht weil er durch den Willen eines Römers gestorben ist oder nicht weil wir Karfreitag so traurig sein müssen: Oh, was für ein furchtbarer Unfall. Jesu Tod war sein Heilsplan für uns. Amen. Jesus liebt dich und er ist allmächtig. Und die zweite Stelle, die ich vorlesen möchte, von unserem lieben Bruder Thomas. Es steht ja auch übrigens nirgendwo in der Bibel, der ungläubige Thomas. Es ist in Ordnung, wenn du zweifelst. Amen. Darf man da sagen in einer Freikirche, dass man auch zweifeln darf? Ja, unsere Brüder haben auch gezweifelt. Alle haben, nicht nur Thomas, sondern alle haben gezweifelt. Und da heißt es hier in Johannes 20, Vers 27, danach spricht Jesus zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Alle, die das eben gerufen haben aus all ihrer Lunge und all ihrer Kraft: Ihr habt etwas getan, was ihr nicht gesehen habt. Ihr habt bekannt, Jesus ist auferstanden. Was für ein wunderbarer Tag ist das heute, dass wir feiern. Jesu Tod war außergewöhnlich, aber er ist der Einzige, der auferstanden ist. Wir haben Auferstehung im Alten Testament, wir haben Auferstehung im Neuen Testament. Sie sind auferstanden durch die Kraft oder das Gebet jemand anderes. Aber hier ist jemand, der Macht hat über Tod und Leben. Sein Name ist Jesus Christus. Amen. Und ich möchte dich heute fragen, möchtest du ihn kennenlernen? Damit beschäftigen wir uns an diesem Wochenende. Passion, die wir feiern, sein Tod und seine Auferstehung sind sowohl als auch. Wir feiern an diesem Passionswochenende sowohl Jesu Tod als auch Jesu Auferstehung. Amen. Sowohl feiern wir sein Leiden als auch seinen Triumph. Sowohl sagen wir: Jesus, du bist ganzer Mensch, 100% Mensch, als auch ganzer Gott. Und in der Passion, übrigens nicht am Weihnachtsfest. Ich weiß, die Deutschen feiern sehr, sehr gerne Weihnachten. Aber am Passionswochenende wird offenbar, wie sehr sich die Geister scheiden an der Person von Jesus Christus. Ihn zu erkennen, entscheidet auch, welche Identität du hast. Zu wissen, wer Jesus wirklich ist, entscheidet über deine Zukunft, entscheidet über deine Identität. Kennst du Jesus Christus? Und nirgendwo sonst, als beim Kreuz, das hatten wir am Karfreitag, auch als bei der Auferstehung, entscheidet sich, wer Jesus Christus ist für dich. Es gibt ganz verschiedene Jesus-Identitäten. Und besonders auch am Kreuz und besonders auch bei der Auferstehung, da haben wir die Zeugen Jehovas. Sie sagen: Jesus ist nicht Gott. Er ist auch nicht ein Mensch. Er ist ein Übermensch. Er ist der Erzengel Michael. Und der Himmel ist auch nur reserviert bei den Zeugen Jehovas für 144.000. Und das hat Auswirkungen von der Zukunft auch in die Gegenwart. Ich weiß nicht, wer schon mal da war bei einem Abendmahl bei den Zeugen Jehovas. Da wird Abendmahl gefeiert und das ist eine andere Art von Abendmahl, als wir sie hatten am Freitag. Da geht der Kelch, da geht das Brot durch die Reihen und kaum einer nimmt davon, weil nur die 144.000 dürfen am Abendmahl teilnehmen. Nur 144.000 gehen in den Himmel. Die anderen kommen, wenn sie gut genug sind, ins tausendjährige Reich. Und der Tod bedeutet bei den Zeugen Jehovas aufzuhören zu existieren. Es gibt keine Hölle. Der Tod bedeutet aufzuhören zu existieren. Nun, ich möchte dich fragen, heute am Ostermorgen, am Auferstehungsmorgen, glaubst du, dass der Herr auferstanden ist? Denn wenn er auferstanden ist, dann ist der Tod besiegt. Da gibt es ein Leben nach dem Tod. Was glaubst du, was geschehen wird in deinem Leben, wenn du gestorben bist? Wird das Licht ausgeknipst oder gibt es eine Ewigkeit? Das hat Einfluss auf unsere Identität. Das hat Einfluss auf die Ziele, die wir uns setzen. Was ist das Ziel deines Lebens? Ist dein Ziel, reich zu werden, Geld zu sammeln? Ist dein Ziel, Erfolg zu haben? Ist dein Ziel, beliebt zu sein? Oder hast du eine ewige Bestimmung? Wartet der Himmel auf dich? Das ist die Frage, die ich euch heute stellen möchte. Muslime glauben natürlich nicht, dass Jesus Gott ist. Er ist nur ein Prophet. Muslime glauben auch nicht an den Tod und die Auferstehung Jesu, denn er wurde entrückt von Allah und auch die Erwartung auf den Himmel ist fraglich. So sagt es auch Mohammed. Er war ein echter Prophet. Und so sagt er in der Surat 48, ich weiß nicht, wohin ihr geht und ich weiß nicht, wohin ich gehe. Er wusste nicht bis zum letzten Tag, ob er in den Himmel oder in die Hölle geht. Ja, Adam, 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 Inshallah. Nicht wahr? Und in der Sure 15, Vers 26, in der Sure Al-Hijj, sagt er, Allah hat viele Dschinn, viele Geister und viele Menschen für die Hölle geschaffen. Allah hat es schon alles vorher bestimmt. Nun, ich möchte dich fragen, was ist deine Bestimmung? Und deine Bestimmung hängt ab von Jesus Christus. Am Ostermorgen entscheidet sich, wer ist Jesus für dich? In unserer Jesusbox sehen wir vier wichtige Eigenschaften Jesu, die auch mit dem Himmel und mit deiner Identität zu tun haben. Jesus ist sowohl als auch 100% Mensch, 100% Gott. Er ist eine Person in zwei Naturen. So sagen meine muslimischen Freunde auch immer, das kann ja nicht sein. Also entweder er ist Gott oder er ist Mensch. Und dann sage ich, Mohammed, schau, ist Mohammed sichtbar oder unsichtbar? Und dann sagt er, du hast recht, Mario, ich habe eine Seele, die unsichtbar ist. Sie haben zuerst noch gesagt, wie ist es denn mit Jesus? Ist er von 8 bis 18 Uhr Mensch und von 18 Uhr bis 8 Uhr Gott? Oder wie ist es? Nein, zur selben Zeit und so bist auch du und so bin auch ich in eine Person, in zwei Naturen. Und zwar 24 Stunden am Tag, sichtbar und unsichtbar, sowohl als auch. Und Jesus in seinen beiden Naturen, ganzer Gott, ganzer Mensch, er brachte den Himmel auf die Erde. Jesus, er war eine Person und in Schwachheit, in einem schwachen Leib, brachte er die Herrlichkeit Gottes, brachte er den Himmel auf die Erde. Überall, wo Jesus war, berührte der Himmel die Erde. In Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15, da heißt es, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wo Jesus war, berührte der Himmel die Erde. Jesus mit seiner Heiligkeit, jemand, der erfüllt war von seiner göttlichen Barmherzigkeit, der nahe war bei den Armen, nahe bei den Zerbrochenen. Er, der himmlische Gewaltlosigkeit hatte, keinen Machthunger. Menschen wollten ihn zum König machen und er floh, und sein Ziel war nicht, Macht auf Erden zu haben, sondern sein Ziel war, den Himmel auf die Erde zu bringen, durch seinen Charakter. Und er liebte es, nahe bei den Prostituierten zu sein, nahe bei den Zöllnern zu sein, bei den Sündern. Und sie liebten ihn. Und wenn sie mit ihm gegessen hatten, wenn sie mit ihm Gemeinschaft gehabt haben, ihr Wesen transformierte sich. Denken wir an Zachäus, ein Mann, der sich total definierte durch Reichtum, durch Geldgier. Und als er mit Jesus zusammen war, sein Leben war transformiert. Jesus brachte den Himmel auf die Erde, durch seinen heiligen Charakter, aber auch durch Zeichen und Wunder. Nun tat er diese Zeichen und Wunder, weil Jesus Gott war. Das tat er nicht. Denn wann geschah das allererste Wunder, das Jesus tat? Was war das allererste Wunder? Wer weiß es? Ich war ja hier vorne. Ich war eigentlich, Pfingstler wissen das nicht, ne, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt. Also Pfingstler hatten eher das andere Wunder gemacht. Die wären in Spirituosenladen gegangen und hätten Hände auf die Whiskyflaschen gelegt und wäre alles Wasser geworden, nicht wahr? So sind wir erzogen. Mein Pastor hat mich immer erzogen, ne? Wenn ein Glas Wein da stand, da hat der Teufel reingespuckt, nicht wahr? Aber Jesus, sein erstes Wunder war, er verwandelte Wasser in Wein. Und dieses Wunder tat er erst, als er im Wasser getauft war, als er Gott seinen absoluten Gehorsam demonstriert hat und als er erfüllt war mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist eine wichtige Botschaft. Ostern ist eine wichtige Botschaft für uns, dass Jesus Christus in seiner Schwachheit brachte er den Himmel auf die Erde. In seiner Schwachheit brachte er die Wunder auf die Erde und Menschen erkannten Jesus, demonstrierte die Vollmacht und die Kraft seines Vaters. Und das ist das Schlüsselwort für Auferstehung. Und das Schlüsselwort von Jesus bedeutet Schwachheit. In einem schwachen Menschen begegnete er uns und die Wunder Gottes wurden in Schwachheit offenbar. 2. Korinther 12, Vers 9 und 10. Denn meine Kraft vollendet sich in Schwachheit, bekennt auch Paulus. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Jesus Christus, er brachte, als er hier auf Erden war, den Himmel auf die Erde, durch seinen Charakter, durch seine Heiligkeit, aber auch durch die Wunder und Zeichen, die er tat. Er machte sich selbst gleich mit uns. Das war die Botschaft. Jesus war kein griechischer Herkules, er war kein Superman. Er wandelte in Schwachheit und durch ihn floss die Kraft seiner Auferstehung. Und Jesus ist auferstanden. Und ich weiß nicht, wenn ich Gott gewesen wäre, und Gott sei Dank bin ich nicht Gott, dann hätte ich aller Welt gezeigt, hier bin ich, nicht wahr? Jetzt habe ich gewonnen, nicht wahr? Aber gerade die ganzen Leiden erlebt dann am Karfreitag. Und wenn ich auferstanden wäre, hätte ich allen und vor allen Dingen, weißt du, wenn ich zuerst begegnen wäre, Pilatus, nicht wahr? Herzinfarkt, ne? Oder den Hohepriester, die mich so gequält und so gepiesackt hätten, den will ich als Auferstandener zuerst begegnen. Nicht den Jüngern, sondern denen. Und dann hätte ich sie nochmal heimgezahlt, nicht wahr? Aber das ist nicht unser Gott. Jesus ist nicht auferstanden, um sich zu rächen. Sondern Jesus wird einmal kommen. Jesus wird einmal aller Welt erscheinen. Und dann wird gerichtet. Und das wird ein Tag sein, wo in der Bibel steht, da wird heulen und Zähneknirschen sein. Da wird über alle unsere Taten, alle unsere Worte wird gerichtet. Und Petrus sagt zu denen, ja, warum ist denn Jesus noch nicht wiedergekommen? Wo ist denn euer Jesus? Nicht wahr? Jesus, an den ihr glaubt, er kam doch in Schwachheit. Wieso hat er sich noch nicht aller Welt offenbart? Und Petrus gibt uns die Antwort. Petrus sagt, Jesus ist noch nicht aller Welt erschienen, damit so viele wie möglich gerettet werden und eine persönliche Begegnung mit Jesus haben können und in den Himmel. Darum geht es, um den Himmel. Darum geht es, dass so viele wie möglich aus der Hölle umziehen in den Himmel. Jesus stand auf, er offenbarte sich nicht dem Pilatus, er offenbarte sich nicht den Bad Boys, sondern er offenbarte sich seinen Jüngern. Und das war ziemlich peinlich für uns als Christen, denn sie alle glaubten nicht. Übrigens, die ersten, denen er begegnete, waren Schwache. Frauen, sorry, wenn ich das so sage, nicht wahr? Es gab mal den gibt es immer noch, einen jüdischen Religionsphilosophen, Pinchas Lapid heißt er, und er wollte beweisen, dass die Auferstehungsgeschichte Jesu eine Fälschung ist. Was ihr vielleicht nicht wisst, es gibt viele Rabbis im Judentum in den letzten 2000 Jahren, die auch Wunderzeichen getan haben, die auch geheilt haben, die sogar tot auferweckt haben. Und von diesen gibt es auch Auferstehungsberichte von jüdischen Rabbinern. Und er wollte ein Buch schreiben und eine Synopse schreiben, warum nämlich all diese Auferstehungsberichte, die nämlich gelogen waren, warum die Evangelien genauso eine Lüge sind wie diese anderen Auferstehungsberichte. Und der Punkt, warum Pinchas Lapid dann zweifelte über seinen Zweifel, war, dass dort in dieser angeblichen Fälschung stand, dass Jesus zuerst Frauen begegnete, schwachen Frauen, die nämlich überhaupt nichts zu sagen hatten in der damaligen Gerichtsbarkeit. Und sie waren die ersten Zeugen seiner Auferstehung. Und dann heißt es sogar in diesen gefälschten Auferstehungsberichten, dass sie zu den Jüngern kamen, zu denen, die 3 Jahre lang seine Masterclass gehört hatten, ausgebildet waren, in der besten Bibelschule, die es überhaupt gibt, bei Jesus Christus persönlich, und sie glaubten den Frauen nicht. Wow, das sind die Wurzeln unserer Kirche. Schwachheit, Unglauben, Versagen. Jesus begegnete nicht der Welt, Jesus begegnete als Auferstandener einer schwachen, einer gescheiterten Gemeinde. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Amen. Eine schwache Gemeinde. Und seine Jünger von Emmaus, sie waren kapituliert vor der Hoffnungslosigkeit des Todes Jesu. Er wandelte mit ihnen. Er hatte die beste Hermeneutik des Alten Testaments, das ganze Alte Testament, Jesus Christus gepredigt hat. Und ihre Herzen blieben verschlossen. Sie konnten Jesus nicht erkennen. Obwohl sie 3 Jahre lang in der besten Bibelschule waren, konnten sie Jesus, den Auferstandenen, nicht erkennen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, kennst du Jesus, den Auferstandenen? Nicht Jesus, das kleine Kind, geboren in Bethlehem, das kennen wir vielleicht alle. Jesus, der durch die Straßen ging, das kennen wir vielleicht auch alle. Aber Paulus sagt, ich kenne Christus nicht mehr dem Fleisch nach, ich kenne Christus, den Auferstandenen. Er begegnet nicht den Starken, er begegnet den Verzweifelten, den Hoffnungslosen. Herzlich willkommen im Team. Und als er dann das Abendmahl brach mit seinen Jüngern von Emmaus, da wurden ihnen die Augen aufgetan. Und sie sagten, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Jesus begegnet einer schwachen, einer gescheiterten Gemeinde, weil sein Rezept ist Schwachheit. Durch Schwachheit bringen wir den Himmel auf die Erde. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Nun, Christus brachte den Himmel auf die Erde und dann heißt es, dass wir berufen sind, den Himmel auf die Erde zu bringen. Im 1. Korintherbrief 15, Vers 20 bis 22 heißt es, tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden, so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso auch durch den einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Hast du gemerkt? Hebräische Logik, sowohl als auch. Christus ist gestorben, sowohl als auch auferstanden. Christus hat gelitten, sowohl als auch triumphiert. So auch wir, unserem Körper nach, sind wir schwach, sind wir Söhne Adams, sind wir verflucht zu Schwäche, zu Verlust und Niederlage. Aber wir sind gleichzeitig verbunden mit Christus. Wow! Christus will seine Auferstehungskraft durch dich und mich wirksam werden lassen in Schwachheit. Amen. Und das ist die Botschaft von Ostern. Die Botschaft von Ostern heißt, nein, wir sind nicht leistungsorientierte Supermänner oder Superfrauen, bei denen alles klappt, bei denen die wir alle sagen, wir sind immer auf der Überholspur. Nein, nein, wir sind schwache Menschen, die wir oft durch dunkle Wege gehen, die wir oft durch Niederlagen gehen, aber Christus ist bei mir, seine Auferstehungskraft ist in mir wirksam. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Und die erste Botschaft ist, dass wir voller Freude sind mitten im Leid. Wir sagen, Maranatha, der Herr kommt bald. Amen. Und wir haben, Paulus sagt es sogar, ich habe Lust. Ist nicht unbedingt ein Wort, was man gerne benutzt im Christentum, Lust zu haben, nicht wahr? Wir deutschen Christen, wir sagen lieber, ich treffe Entscheidungen, ich entscheide mich, Christus nachzufolgen. Nein, Paulus sagt, ich habe Lust. Wozu hat er Lust? Ich habe Lust zu sterben. Wow, ist hier Paulus suizidal gewesen oder was? Ist er lebensmüde gewesen? Nein, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Paulus war nicht lebensmüde. Paulus war jemand, der so sehr leidenschaftlich lebte. Sie steinigten ihn in Thessalonik. Die schleiften ihn aus der Stadt. Dann ist er wieder aufgestanden, hat weiter gepredigt. Er war kein depressiver Mensch. Aber die Kraft seines Lebens war eine innere Erwartung, mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Ich weiß, Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist die Tür in die wahre Realität. Das ist das, was mir begegnet ist, was Christus mir geschenkt hat, als ich meine Todesdiagnose bekommen habe. Sie haben Leukämie, in drei Jahren werden sie begraben sein. Nicht wahr? Und mir ist diese Stelle begegnet, Philipper 1, Vers 23. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Amen. Wir sterben nicht, wir gehen nach Hause. Ostern ist eine Identitätsbestimmung. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 heißt es, der Herr wird herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus zuerst werden auferstehen und dann wir, die wir leben. Amen. Am Sonntag nach dem Heilungsgottesdienst bin ich nach Köln dann zu Angela gefahren, haben noch zusammen gebetet. Achim, am Dienstag ist sie heimgegangen. Wir gehen nicht, wir sterben nicht. Wir gehen nach Hause. Amen. Und dann rief mich jemand an und sagte, Mario, ich habe mal eine Frage mit dem Himmel. Ich verstehe das nicht. Ich sage, ich war noch nicht im Himmel, aber frag mal. Nicht wahr? Und dann sagt er, wie wird das eigentlich im Himmel sein, Mario? Ich verstehe das alles nicht. Wie kann dann Gott, wenn Milliarden von Menschen im Himmel sind, wie kann er denn gleichzeitig zu allen gleichzeitig sprechen? Wow, das sind so Fragen, die kriege ich auch manchmal auf dem Münsterplatz oder im Bonner Loch, nicht wahr? Oder ehemals Bonner Loch. Dann fragen dann immer Leute, das sind so tricky Fragen. Hast du ja auch schon mal? Also, kann Gott einen Stein schaffen, so schwer, dass Gott ihn nicht hochheben kann? Ne? Und das sind so Fragen, die kannst du einfach nicht beantworten. Die kannst du nur, ich habe immer meinen Tipp als Straßenevangelist, die beste Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich sage mal so, ich bin ja schon ein älteres Semester, ne? Ich werde dieses Jahr 60, nicht wahr? Wenn du mich gefragt hättest mit 17, wie kann das sein, dass 8 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt Zugang haben zu denselben Informationen zur gleichen Zeit? Heute nennt man das Internet, ne? Oder Google, nicht wahr? Damals gab es kein Google, das hat keine Ahnung von gehabt, dass wir jetzt von einem Kontinent zum anderen können wir live per Telefon, per Video können wir videografieren. Wow! Und manchmal funktioniert die Leitung nicht so richtig, nicht wahr? Aber meistens funktioniert es. Ich glaube, Gott kriegt das alles hin. Er hat wahrscheinlich noch eine andere App als ich, nicht wahr? Amen, preis dem Herrn. Und dann hat mir gesagt, aber Mario, ist ja alles gut, schöne Antwort. Aber was werden wir denn die ganze Zeit machen? Auf unserer Wolke und Harfe spielen? Das ist total langweilig. Weißt du was? Was in meiner Bibel steht, in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 9, da heißt es, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen wird. Party! Amen! Ich weiß nicht, wer von euch gern Party liebt, aber ich liebe Party, aber mehr noch, ich liebe Essen. Amen! Wenn wir im Himmel sind, werden wir Gemeinschaft haben, Beziehungen pflegen. Himmel ist so wie dein letzter Familienurlaub oder dein letzter Urlaub mit deinen Freunden. Und kennst du diese Momente, wenn wir zusammen sind als Family, wenn wir gute Gemeinschaft haben, und möchtest du am liebsten noch Pause drücken und sagen, ich möchte gern diesen Moment einfrieren. Das ist so schön, diese Harmonie, diese Liebe, diese Verbundenheit. Und ich sage dir, das ist der Himmel, eine ganze Ewigkeit. Amen. Und dann werden wir zusammen sein und es wird wunderbar werden. Und das Schönste ist, weißt du, wer in unserer WG mitwohnen wird? Gott wird bei ihnen wohnen. Und mit Gott wird es nicht langweilig, denn Gott zu verstehen, dafür brauchst du nicht eine Ewigkeit, dafür brauchst du drei Ewigkeiten. Amen. Weil Gott so reich ist und so wunderbar ist. Amen. Und dann sagen manche Leute, ach, weißt du, Mario, ihr mit eurem Himmel, ihr seid die weltfremdesten Menschen der ganzen Welt, nicht wahr? Ihr lebt hier auf Erden, aber ihr träumt vom Himmel. Ne, so wie John Lennon, Imagine. Ne? Imagine, there would be no heaven. Nicht wahr? Das ist das Problem mit euch Christen, dass ihr euch nicht für diese Welt interessiert, dass ihr nicht in dieser Welt gegenwärtig seid und euch nicht einsetzt für die Nöte in dieser Welt. Ich möchte euch als ICB eine Geschichte vorlesen, die habe ich letzte Woche aus Beirut bekommen. Das ist das Zeugnis von Afaf. Afaf ist ein 17-jähriges Syrer-Mädchen und sie ist geboren in Raqqa. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Raqqa ist. Raqqa war damals die Hauptstadt, das hieß IS. Dass die IS alle ganz Syrien und Irak überrannt hat, war Raqqa die Hauptstadt, die Folterkeller von Raqqa waren berüchtigt. In dieser Zeit ist sie dort als kleines Mädchen aufgewachsen. Sie sind dann geflohen aus dem Irak in eine Nachbarstadt. Der Vater war schwer traumatisiert. Der Vater war so psychotisch, dass er die Familie verlassen hat. Und dann war sie ganz allein mit ihren Geschwistern und ihrer Mama. In dieser Zeit ist dort ein Gastank explodiert und sie war völlig von Flammen eingehüllt. Ihre ganze Haut ist verbrannt. Die Geschwister waren dann nach Libanon gekommen, zu unserer Partnergemeinde von Pastor Andrew, Nazarene Church. Und vielleicht habe ich euch erzählt, dass wir diese Gemeinde dort unterstützen durch eure Spendengelder. Und sie haben 5 soziale Projekte, eins davon nennt sich Balasan. Balasan ist eine Klinik, wo Leute, professionelle Doktoren aus der Klinik, zweimal am Tag kommen, psychologische Hilfe anbieten, eine Physiotherapeutin haben wir da, auch kleine OPs können durchgeführt werden. Und so kamen sie nach Beirut zu unserer Partnergemeinde mit ihren schweren Verletzungen, mit ihren psychischen Verletzungen und kam nach Balasan. Und jetzt habe ich ein Foto von ihr bekommen und die Gemeinde hat ihr geholfen, nicht nur heil zu werden, körperlich heil zu werden, sondern auch psychisch heil zu werden. Und die Gemeinde finanziert jetzt ihre Ausbildung dort in Beirut. Und alles ist möglich durch eure Spendengelder. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön aus Beirut für euch, ICB. Wir lieben den Himmel, aber wir lieben es auch, den Himmel auf die Erde zu bringen. Amen. Und weißt du, es gab mal eine Studie von einem Historiker. Sein Name war Rodney Stark. Und in seinem Buch The Rise of Christianity wollte er die Frage beantworten, warum das Christentum die ganze Welt erobert hat. Und zwar nicht erst seit Konstantin dem Großen, durch Feuer und Schwert, nicht wahr? Durch die Gewalt der Römer. Das war nicht seine Frage. Das war eine einfache Antwort, ne? Durch politische Macht. Nein, nein, er wollte die Frage beantworten, warum ist das Christentum, hat die ganze Welt erobert, als sie noch verfolgt wurden, als sie noch als Fackeln verbrannt worden sind im Kolosseum, als es dein Todesurteil bedeutet hat, wenn du in eine Kirche gekommen bist, dann wurdest du registriert und dann warst du schon mal als Löwenfutter registriert. Ein Gottesdienstbesuch, denn direkt danach gab es den Besuch im Kolosseum. Und Rodney Stark hat versucht zu beantworten, warum diese Christen, die so verfolgt wurden, jeden Tag in Todesangst, jeden Tag starben Christen im Kolosseum, wurden als Fackel für Nero abgebrannt. Woher kam diese unglaubliche Kraft? Und er sagt, es gab zwei Punkte, auf die er sich konzentriert hat. Das waren die beiden großen Pandemien, 165 und 251 nach Christus in Rom. Pestepidemie. Die Reichen sind geflohen. Es gibt sogar einen, den berühmtesten Mediziner, der letzten 2000 Jahre war, Galen. Er hat ein Buch verfasst, das sogar 1000 Jahre als Leitstern der Medizin gedient hat. Auch er hat die Stadt verlassen. Obwohl er Mediziner war. Die Reichen flohen. Wer zurückblieb, waren die Armen und waren die Christen. Die Christen blieben zurück und bauten Kliniken. Die ersten Krankenhäuser waren eine Initiative der Christen. Aber jetzt kommt's. Die Christen pflegten nicht nur die Christen. Sie pflegten auch die Nachbarn, die sie verraten hatten und gesagt haben, der und der Bruder so und so oder der Nachbar so und so, der ist im Gottesdienst gegangen. Das habe ich gesehen. Ab mit ihm ins Kolosseum. Diese Leute pflegten sie auch gesund. Und dann sagten sie, solch eine Liebe, die Liebe für die Feinde, das haben wir noch nie gesehen. Und Rodney Stark hat sich gefragt, woher kommt diese Energie? Wieso investiert man sein Leben für die Sterbenden? Wieso investiert man sein Leben für die Feinde? Wo es doch das nichts bringt. Und viele der Christen, die Krankenhäuser gebaut haben, sind natürlich auch an der Pest gestorben. Ist ja klar. Und er sagt, sie hatten den Himmel im Herzen. Sie lebten für andere Ziele als die, für die ich lebe. Sie wussten, dieses Leben ist nicht alles. Der Tod ist nicht das Ende, sondern nur die Tür in die wahre Realität. Und ich möchte dich heute fragen, am Auferstehungssonntag, was ist das Ziel deines Lebens? Was ist das Ziel deines Lebens? Was ist das, was dir Kraft gibt? Was ist das, was dich motiviert? Und ich möchte sagen, der Auferstandene ist heute hier und er klopft an deine Herzenstür und er möchte dir diese Kraft und diese Hoffnung geben, die nur Jesus Christus geben kann. Amen. Preist den Herrn. Wir wollen unsere Augen schließen und das Lobpreisteam kommt schon mal nach vorne. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, kennst du Jesus Christus? Er ist der Auferstandene. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist die Perspektive deines Lebens? Ist mit dem